Tintarella de Luna von Mina war das. Unterbrochen haben wir mit diesem Song Filmvorstellungen. Und ich komme jetzt zu Filmen, die im sogenannten großen Kino laufen, im CineStar. Da ist zum Beispiel ein Krimi, der völlig atypisch ist. Man muss Krimis heutzutage wahrscheinlich atypisch machen, denn es gibt ja Krimis wie Sand am Meer. Und so beliebt dieses Genre ist, muss man sich in dem hart umkämpften Umfeld schon was einfallen lassen, um irgendwie aus der Masse hervorzustechen. Die deutsche Schriftstellerin Leonie Swann hatte eine ebenso einfache wie abwegige Idee. Sie ließ einfach Schafe den Mord aufklären und erzählt die Geschichte aus ihrer Perspektive. Die Idee zahlte sich aus. Der 2005 veröffentlichte Roman Glen Kill wurde zu einem weltweiten Bestseller. 2010 folgte ein zweiter Teil, der erzählt, wie es mit den Schafen weiterging. Kein Wunder also, dass irgendwann die Idee aufkam, daraus einen Film zu machen. Bis daraus auch ein fertiges Werk wurde, dauerte es sehr lange, was selten ein gutes Zeichen ist. Umso größer und freudiger nach Auffassung des Kritikers die Überraschung, wie gelungen das Ergebnis ist. Allerdings, man darf sich nicht einbilden, dass dieser Film eine total identische Verfilmung eines Buches ist. Er ist etwas Eigenes, schreibt der Kritiker. Das fängt schon damit an, dass das ermittelnde Schaf umbenannt wurde. Nun gut, nicht weiter schlimm. Und der Schäfer, der in dem Film stirbt, stirbt auf eine andere Weise. Das Motiv für den Mord ist ein anderes und vermutlich, um eine jüngere Zielgruppe ansprechen zu können, ist das geschehen. Auffällig ist auch, wie Glen Kill ein Schafskrimi bei der Perspektive hin und her springt. War das Original recht konsequent aus der Sicht der Schafe erzählt, was einen großen Teil des Reizes ausmachte, sind die Menschen hier in diesem Film deutlich prominenter in Szene gesetzt. Ein Manko ist letzteres nicht, was auch an der blendend aufgelegten Besetzung liegt. Ich glaube, ein ganz amüsanter Film. Dann haben wir noch Die Legende des Wüstenkindes, ein Film zum Verhältnis von Mensch und Tier. Und kaum der 14-jährige Sun hat erfolgreich ein Buch veröffentlicht, inspiriert von einer Geschichte, die ihr verstorbener Großvater ihr einst erzählte. Die beinahe unglaubliche Legende des jungen Hadara, der während eines verheerenden Sandsturms von seiner Karawane getrennt wurde und von einer Gruppe Strauße gerettet wird. In der unwirtlichen Weite der Sahara wächst er fortab fernab von seiner Familie auf, begleitet nur von seinem treuesten Gefährten, einem jungen Wüstenfuchs. Als Sun im Rahmen einer Preisverleihung für ihr Buch selbst zu einer Reise in die Sahara eingeladen wird, begegnet ihr dort dem gleichaltrigen Nomadenmädchen Karuba und erkennt bald, dass die Legende des Wüstenkindes Hadara weit mehr als eine einfache Gute-Nacht-Geschichte ist, sondern offenbar auf Tatsachen beruht. Die Legende des Wüstenkindes war das. Und schließlich als letztes In the Grey. Mit automatischen Waffen und Sprengstoff gehen sie genauso geschickt um wie mit Einfluss, Macht und Worten. Ein Team von Elite-Agenten, das in globalen Grauzonen agiert, wird auf einen skrupellosen Despoten angesetzt, der $1 Milliarde hinterlassen hat. Auf einer streng bewachten Privatinsel entwickelt sich die trickreiche Mission, das Geld zurückzuholen, zu einem strategischen Wettrennen, bei dem jedes Mittel recht ist. Und das läuft alles im großen Kino, im CineStar. Viel Spaß, wenn ihr euch entscheiden solltet, einen oder vielleicht gar mehrere dieser Filme anzusehen. Und ich hoffe, ihr werdet es nicht bereuen und diese Vorstellung hat ein wenig bei der Auswahl geholfen. Und wir kommen, was das Mondlicht anlangt, zu dem diese Musik seinen Rahmen bietet, zu einem neuen deutschen Titel. Nein, der Titel ist nicht neu, aber es ist wieder ein deutscher Song, den ich hier jetzt als nächstes rausgesucht habe, nämlich Mondlicht von Die Legende von Nord. Thank you.
gesetzt. Sie haben mich geschlagen, mitten ins Gesicht. Ich kann alles, nur vergeben kann ich nicht. Jetzt gehen, küsse deine blasse Haut, ich kann dich ganz klar sehen. Ist es heute das letzte Mal? Das interessiert mich. Und wenn du als letzte schlicht, spaziere ich im Mondlicht.
Das war ein weiterer Titel unter dem Titel Mondlicht, ein weiterer Song mit dem Titel Mondlicht. Die Legende von Nord war das. Und daran sieht man, dass es auch ganz schön fetzige Titel zum Thema Mondlicht gibt. Ich komme zu einem völlig anderen Thema, nämlich zu einem Thema, das sich mit unserer Universität hier in Erfurt beschäftigt. An ihr läuft zurzeit ein Promotionskolleg unter dem Titel Deglobalisierung und globale Entkopplung. An ihm nehmen 12 junge WissenschaftlerInnen teil. Es wird von der Hans-Böckler-Stiftung im Zeitraum 2025 bis 2029 finanziert und soll erforschen, welche Folgen die Deglobalisierung, sofern und soweit sie denn stattfindet, im Hinblick auf das Verhältnis von Markt und Staat, Wirtschaftsparadigmen und Regulierungsansätzen hat. Hierbei ist das Projekt zum einen an den sich entwickelnden spezifischen Postglobalisierungslogiken interessiert, die diese Sektoren kennzeichnen. Und zum anderen soll die Frage gestellt werden, welche Folgen die Deglobalisierung, die Entflechtung und die globale Entkopplung für normative Ziele wie soziale Gerechtigkeit, die sozialökonomische Transformation oder die Einhaltung der Menschenrechte haben. Und welche Mechanismen an die Stelle ehemals multilateraler Ansätze treten könnten oder können. Bestandteil dieser Kollegform sind auch Veranstaltungen, die für die allgemeine oder besser kommunale Öffentlichkeit gedacht sind. Das ist bisher ein eher seltener Ansatz, um eine Kommunikation zwischen einer Wissenschaft im Entstehen und einer auch nicht wissenschaftlichen Öffentlichkeit herzustellen. Die erste dieser öffentlichen Veranstaltungen, der Auftakt also, fand am 27. April im Haus Dacher-Röthen statt. Sie titelte mit der Frage, wie verändert sich das Verhältnis von Markt und Staat in Zeiten einer möglichen Deglobalisierung? Über diesen Ansatz habe ich mich mit der Projektkoordinatorin des Kollegs, Madeleine Böhm, unterhalten und habe sie zuerst einmal gefragt, wer diese öffentliche Veranstaltung organisiert hat. Und hier ist ihre Antwort und das sich daraus ergebende Gespräch.
Das Kolleg hat die Veranstaltung organisiert, weil ich bin die akademische Koordinatorin des Kollegs. Also wir werden eben von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert mit 12 Stipendien, die von der Hans-Böckler-Stiftung vergeben werden. Und meine Stelle, ich habe eine Postdoc-Stelle hier im Projekt, die wird von der Hans-Böckler-Stiftung bezahlt. Und mein Job ist es sozusagen, dieses akademische Begleitprogramm auf die Beine zu stellen. Und dazu gehört eben auch eine Eröffnungsveranstaltung. Und darüber hinaus, es wird regelmäßig diese Veranstaltungen geben. Wir planen gerade im Oktober eine größere Konferenz und es gibt immer auch einen öffentlichen Teil. Also es gibt immer auch eine Veranstaltung, die wirklich auch an die Öffentlichkeit gerichtet ist. Das ist auch durchaus das Ziel. Wir wollen ja in den Kontakt gehen, wir wollen in den Austausch gehen und das ist dann meine Aufgabe, das zu organisieren.
Ich finde das völlig faszinierend, weil mir solche Veranstaltungen durchaus bekannt sind. Ich habe an verschiedenen Doktorandenseminaren und Kollegs und sowas teilgenommen, aber die fanden immer innerhalb des universitären Raums statt. Dass eine solche Veranstaltung mal für die Öffentlichkeit gemacht wird, ist mir völlig neu. Was hat das für eine Rolle gespielt?
Das ist total wichtig, einfach weil der Campus dann doch für viele, die aus Erfurt kommen, zu weit weg ist. Und wir hatten eine Zeit lang auch eine sehr intensive Kooperation zum Beispiel mit dem Rathaus. Wir haben oft den Rathausfestsaal gemietet. Ich hatte 2018 zum Beispiel auch mal eine Veranstaltung im Rathausfestsaal gemacht, eben genau auch mit dieser Idee, ich möchte an die Öffentlichkeit rantreten. Und der war heute nicht frei und deswegen sind wir ins Haus Dacher-Röthen, aber eben genau mit dieser Idee im Hinterkopf, wir möchten gerne Erfurterinnen und Erfurtern auch die Möglichkeit geben und diese Schwelle einfach niedriger machen, hier auch mit zu partizipieren und auch mit ins Gespräch zu kommen. Es geht ja nicht nur darum, sich passiv was anzuhören, sondern es geht auch darum, selber Fragen zu stellen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Sind Sie zufrieden mit der heutigen Veranstaltung?
Ja, ich glaube, was wir geschafft haben, ist zu zeigen, dass es ein sehr aktuelles Thema ist, mit dem sich alle beschäftigen werden und dass es kein Thema ist, das abgeschlossen ist. Also es gibt kein Fazit und ich glaube, wir haben gezeigt, dass dieser Blumenstrauß an Themen, mit dem wir aber auch dieses Thema bearbeiten können, der ist riesig. Und ich bin insofern sehr, 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 sehr zufrieden mit der Veranstaltung, weil sich auch gezeigt hat, dass wir auch wirklich generelle Fragen mal stellen müssen. Weil es eben nicht nur ein Übergang von Globalisierung zu Deglobalisierung ist, sondern wir eben gar nicht genau wissen, wie wir das am besten beschreiben, was wir gerade sehen. Und deswegen finde ich, das war ziemlich gelungen heute, ja.
Es gab an mehreren Stellen einen Hinweis, dass sich an irgendwelchen entscheidenden Punkten Unternehmen zu langsam bewegt haben, dass sich vielleicht auch Regierungen zu langsam oder nicht bewegt haben. Ist das auch mit ein Motiv, sozusagen schneller die wissenschaftlichen Kenntnisse an handelnde Akteure heranzubringen?
Ja. Sicherlich. Ich glaube, der Punkt ist einfach, dass wir durch die Kooperation auch mit den Gewerkschaften vor allen Dingen, also die Hans-Böckler-Stiftung ist ja eine gewerkschaftsnahe Stiftung, dass wir das als Vehikel nutzen wollen und müssen, um näher an den Themen dran zu sein, die gerade politisch wichtig sind. Weil das, glaube ich, schon ein Punkt ist. Ich glaube, diese Erkenntnis, dass bestimmte Entwicklungen zu langsam antizipiert wurden oder dass meinetwegen auch festgehalten wird an veralteten und auch nicht zukunftsträchtigen Technologien zum Beispiel. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie PolitikerInnen nicht bewusst wäre. Es sind ja ganz, ich würde sagen, da geht es um politische Entscheidungen.
Ja, die Kriterien für politische Entscheidungen sind halt andere.
Die Kriterien sind andere, genau. Und die Frage ist natürlich, was kann Wissenschaftler leisten? Und was wir leisten können, ist, diesen Dialog aufzumachen und unsere Forschung zu kommunizieren. Und das ist schon sehr zentral und das haben wir heute hier versucht.
Ich weiß nicht, ob ich das einzige Medium war, was hier heute vertreten ist. Die Medien spielen, wenn sie etwas an die Öffentlichkeit bringen wollen, ja eine nicht ganz unerhebliche Rolle. Ich würde das jedenfalls gern weiter begleiten. Schönen Dank.
Danke Ihnen. Schön, dass Sie da waren.
Soweit Melanie Madeleine Böhm zum Gang des Promotionskollegs an die Erfurter Öffentlichkeit. Die Veranstaltung selbst fand als Podiumsdiskussion statt, an der Liv Ditzinger vom DGB Hessen-Thüringen, Dr. Melanie Müller von der Stiftung Wissenschaft und Politik und Marc Bremer von der IHK Erfurt teilgenommen haben. Ein Eingangsstatement hat Professor Dr. Stefan Schmalz gehalten. Und da die Podiumsdiskussion selbst nicht aufgezeichnet werden konnte, habe ich mit ihm im Anschluss ein Interview zum Thema Globalisierung geführt. Herr Professor Schmalz, Sie hatten eingangs der Diskussion in einer Eingangsbemerkung die historische Entwicklung dieser Auseinandersetzung Globalisierung, Deglobalisierung an die Wand gezeichnet, skizziert. Wenn Sie das für unsere Hörer noch mal kurz zusammenfassen könnten.
Ja, das hat eine längere Geschichte, fängt also nicht erst heute oder gestern an. Sondern es ist so, dass es schon eine rege Debatte sowohl in der Wissenschaft, aber auch in der Politik gibt, eigentlich seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009, wo es erstmals seit langem sehr starken Einbruch der Weltwirtschaft bzw. des Welthandels gab und einen Rückgang von Investitionen danach auch im Nachgang. Und da fingen so erste Debatten an, wie es mit der Globalisierung weitergeht, im Nachgang vor allem Finanzströme. Das hat sich dann eigentlich nochmal gesteigert, die Diskussion, die dann wieder so ein bisschen verschwunden war, ungefähr ab dem Brexit und der Wahl der Regierung Trump. Brexit, Großbritannien verlässt die EU und das natürlich als ein Einschnitt für Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, für kulturelle Beziehungen. Und das zweite, Trump dann die Auseinandersetzung mit China, verhängt Zölle, beginnt ein Handelskrieg letztlich. Also das ist ein weiterer Einschnitt. Was man auch noch heute in den Zahlen sieht, ist einfach die Verknüpfung zwischen USA und China abgenommen haben. Auch unter der Regierung Biden wurde das nicht, will ich mal sagen, zurückgedreht. Hinzu kamen dann auch Sanktionen gegen chinesische Unternehmen, neue Regulierungen. Es ist heute de facto so, dass bestimmte chinesische Unternehmen gar nicht mehr gut auf den US-Markt kommen. Der nächste große Punkt war die Corona-Krise, die Covid-19-Krise während der Pandemie. Das erinnern sich viele Menschen lebhaft noch dran, dass bestimmte Lieferketten nicht mehr so gut funktioniert haben, hat es an Chips gemangelt, die Autoindustrie hatte Probleme, Lieferketten wurden brüchig. Das ist also ein weiterer Punkt gewesen. Und man kann jetzt sagen, dass jetzt diese ganze Situation mit vermehrten, wirklich kriegerischen Konflikten auch, also Iran und vorher der Krieg Russland-Ukraine, der begonnen hat, plus die Regierung Trump II, da nochmal was ganz Neues reinbringt. Man hat jetzt Fragen nach Energiepreise, hat aber auch Fragen nach nochmal Lieferketten und so weiter und so fort, geopolitische Konflikte, die den Handel strukturieren. Also es ist eine längere Geschichte. Und es gab immer verschiedene Positionen, Glas leer, Glas voll. Einige haben gesagt, naja, so schlimm ist es doch gar nicht, das revitalisiert sich doch wieder, schaut es euch an. Nach der Pandemie gingen die Handelsströme wieder nach oben. Andere haben dann gesagt, da gibt es schon eine Veränderung. Und diese Diskussion um Globalisierung und Deglobalisierung, man muss das wahrscheinlich so sehen, da gibt es Bereiche, wo es vielleicht Bildung gibt, das Verhältnis USA-China, wirtschaftlich gibt es da die zwei größten Ökonomien der Welt, gibt es da einmal eine Veränderung im Verhältnis, es gibt aber andere Bereiche, wo die Globalisierung weiter fortschreitet, zum Beispiel der Handel von China mit Afrika oder sowas oder auch das Thema Digitalisierung, wenn man anschaut, in wie viel Zoom oder was auch immer Räumen wir heutzutage sitzen, das war vor 2020, vor der Pandemie überhaupt nicht der Fall.
Wir betrachten das immer mehr so unter einer nationalen Betrachtung, also China, Russland, Deutschland, vielleicht die EU. Ist das denn für die Unternehmen, die da agieren müssen in diesen veränderten Umständen, ist das denn für alle Unternehmen ähnlich?
Ganz banal vorab, es gibt ja globale Indikatoren, da sieht man schon, dass das Globalisierung nicht mehr ungebrochen weitergeht. Anteil des Handels an der Weltwirtschaft, das schießt nicht mehr nach oben, sondern stagniert, ging teilweise runter, selbe mit Investitionen. Also da gibt es eine Veränderung. Bei den Unternehmen ist es, glaube ich, so, dass man Also da spielen Nationalitäten schon eine Rolle. Also ein chinesisches Unternehmen, das jetzt in den USA investieren hat, wird Probleme haben, das zu tun. Umgekehrt, wenn man nach Russland als ein ausländisches Unternehmen, haben sich einige zurückgezogen. Also gibt es schon Veränderungen auf alle Fälle, wo Nationalität eine Rolle spielt. Aber ich glaube, dass es dann schon auch Branchen gibt, wo es verstärkte Veränderungen oder Probleme gibt, wo vielleicht, wenn das jetzt sicherheitsrelevante Sachen sind, der Drive da ist, vielleicht dann doch den Versuch zu machen, Produkte zumindest von freundlich gesinnten Ländern zu kaufen. Denken Sie, da wären wir jetzt doch auch wieder bei Nationalität, denken Sie an diese ganze Debatte um die digitale Infrastruktur, 5G-Netzwerk, Huawei, die lange Debatte, wird das jetzt hier, darf das Unternehmen das machen oder nicht? Umgekehrt gibt es natürlich auch solche Auseinandersetzungen bei Zöllen. Also wenn jetzt Zölle steigen, ist dann auch die Frage, lohnt sich das jetzt noch zu exportieren oder investieren wir in das Land, gehen auf den Markt? Also da gibt es sehr unterschiedliche Dynamiken. Für so ein transnationales Unternehmen, das überall präsent ist, stellt das sich vielleicht die Frage anders als jetzt für einen Mittelständler, der dann wirklich überlegen muss, nehme ich das Geld jetzt auf einmal in die Hand, um in die USA zu gehen, weil das ein wichtiger Markt für uns ist, weil es da jetzt höhere Zölle gibt.
Und es gibt natürlich auch Firmenentwicklungen, die von der Globalisierung oder von dieser Frage völlig unabhängig stattfinden. Also ich nehme mal an, ich weiß es nicht sicher, dass das, was hier mit Zalando passiert in Erfurt, was hier natürlich eine große Debatte ist, dass das mit dem Thema Globalisierung relativ wenig zu tun hat. Oder sehe ich das falsch?
Also ich denke, der Zalando-Fall, der ist natürlich, ja, hat durchaus schon was Skandalträchtiges, finde ich, weil es ja wirklich größere Subventionen gezahlt würden, um das Unternehmen anzusiedeln. Und jetzt wird der Standort quasi geschleift auf Kosten der Beschäftigten. Ich denke, das ist jetzt eher ein Produkt von, das hat jetzt nicht so viel mit Globalisierung zu tun. Die Märkte sind ja eher vor Ort und da wird die Logistik des Unternehmens verändert. Ich glaube, Gießen ist da jetzt ein neuer Standort und da scheint es mir auch schon wirklich drum gegangen zu sein, einfach hier auch einen Standort systematisch zu schließen, wo es eine gewerkschaftliche Organisation, Betriebsrat und sowas gab. Das wollte das Unternehmen nicht und das macht es für mich eigentlich ziemlich skandalös, was da passiert.
Ich habe die Frage deswegen gestellt, weil sich natürlich anschließt die Frage, ob man als Bürger, der hier einen normalen Arbeitsplatz hat, der vielleicht im Moment nicht gefährdet zu sein scheint, wegen der wirtschaftlichen Entwicklung Sorge machen muss oder nicht.
Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, weil es sehr auf den Sektor ankommt, in dem Sie arbeiten. Es gibt Bereiche, wo es Fachkräfteengpässe, Mangel gibt, noch und nöcher. Wenn Sie jetzt teilweise im Gesundheitsbereich und sowas gehen, da steigen die Löhne auch in den letzten Jahren. Es gibt natürlich, wenn Sie jetzt in den letzten Jahren in der Automobilbranche waren oder bei Zulieferern, jahrelang galt das als absolut sicher. Mechatroniker, Ingenieur, selbst mit 50 plus hat niemand gedacht, dass da was passiert. Und jetzt, da die deutsche Autoindustrie teilweise Probleme hat auf Märkten und die einfach auch ihre Strategie ändern auf Kosten der Beschäftigten, würde ich sagen, da gibt es dann natürlich Anlass zur Sorge, weil es wirklich massive Stellenkürzungen gab. Bei VW 35.000 Beschäftigte sollen da wegfallen. Das ist eine riesige Nummer. Und ich würde jetzt nicht sagen, jeder und jede muss Sorge haben. Die Arbeitslosigkeit ist jetzt nicht so hoch wie in den 90er Jahren oder sowas. Aber es ist schon eine Veränderung zu vor 2-3 Jahren. Da hat sich was verschoben. Und vielleicht muss da auch die Politik irgendwie stärker drauf achten und was tun.
Ja. Und wie sieht's mit den Kommunalverwaltungen, also hier in Erfurt der Stadtverwaltung aus? Ist das ein Thema?
Da weiß ich jetzt nicht genau, wo Sie mit der Frage hinwollen.
Aber ich will nirgendwo hin. Es geht mir nur darum, die Stadtverwaltung ist hier ja von dem Fall Zalando jetzt mal unabhängig von dem Thema Globalisierung völlig überrascht worden.
Genau.
Sie hätte nichts machen können, weil sie keine Vorstellung davon hatte, was da eventuell passieren würde. Und deswegen ist so die Frage, gibt's Vorsorgemöglichkeiten von Kommunalverwaltungen?
Ja, also ich würde bei dem Zalando-Fall schon sagen, Das ist ja eine Form von Ansiedlungs- und Förderungspolitik. Wahrscheinlich muss man einfach im rechtlichen Rahmen Kriterien, stärkere Kriterien machen, dass also wenn solche Summen fließen, das sind ja zweistellige Millionensummen gewesen, dass es irgendwie auch eine längere Standortgarantie oder sowas gibt. Also das Binden, Koppeln an Kriterien. Und ja, das wäre, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also dass es einfach dann auch Auflagen gibt.
Das Thema Globalisierung, Deglobalisierung wird jetzt hier innerhalb des Doktorandenkollegs aufgearbeitet. Ich nehme an, von verschiedenen Doktorarbeiten, die in dem Bereich entstehen werden. Das ist grundsätzlich ja eine interessante Entwicklung, die eventuell auch für die Politik Hilfestellungen bringen kann, die sie im Moment nicht hat, oder?
Ich finde das auf alle Fälle sehr gut und also sehr spannend, aber bin da selber nur ein Zaungast, weil ich ja kein Betreuer in dem Kolleg bin, sondern in der Nachbaruni in Jena bin, bin mit den Kolleginnen hier sehr gut befreundet und werde sicherlich das gespannt beobachten, aber bin selber jetzt nicht so stark involviert. Deswegen, glaube ich, bin ich die falsche Person, da was zu sagen.
Danke für das Gespräch, gerne. Herr Professor Schmalz.
Gerne.
Das also zum Thema Deglobalisierung, Globalisierung und die Folgen und was man alles bedenken muss, worauf man sich einrichten muss. Wir werden über dieses Thema, soweit denn etwas öffentlich Interessantes auftaucht, von der Universität weiter berichten. Und ich bleibe jetzt weiter beim Thema Mondlicht. Das ist nicht etwa eine Assoziation, die mir bei diesem Thema Deglobalisierung eingefallen ist, sondern wie gesagt, über der gesamten Musikauswahl dieser Sendung hier steht. Und wir hören jetzt zwei Titel, die unter der deutschen Überschrift stehen. Das eine ist Mondlicht auf deinem Kissen und das zweite ist Mondlicht von der Münchner Freiheit.
Mondlicht auf deinem Kissen, ganz sacht, fast wie ein Kuss. Es streichelt deine Träume, verabschiedet den Tag mit Genuss. Schlaf, mein Kind, so sanft und fein. Das Mondlicht wird dein Hüter sein. Es legt sich leise in deine Hand, behüte dich im Traumeland. Der Abend flüstert Lieder, der Himmel deckt dich zu, das Mondlicht bleibt an deiner Seite, schließt deine Augen zu. Schlaf, mein Kind, so sanft und fein, das Mondlicht wird dein Hüter sein. Es legt sich leise in deine Hand, behüte Traumeland. Wenn du erwachst, dann siehst du's noch, wie zart es auf dich fällt. Doch jetzt begib dich leise fort in deine Traumwelt, Welt. In Traumeland. brauchst du.
Münchner Freiheit war das, Mondlicht. Ich habe geschaut, ob es vielleicht zum Thema Mondlicht einen Geburtstag heute am 21. Mai zu feiern gibt, der mit diesem Thema zu tun hat, und dachte vielleicht einen Künstler, der aus der Romantik stammt, einen Maler zu erwischen, aber ich habe keinen gefunden. Dafür habe ich einen viel besseren Künstler an diesem 21. Mai entdeckt, der heute seinen, man höre und staune, 555. Geburtstag hätte feiern können, wenn er ihn denn feiern könnte. Und zwar ist das Albrecht Dürer, der deutsche Maler, Zeichner, Grafiker und Kunstschriftsteller, der immer mit der Stadt Nürnberg in Verbindung gebracht wird. Der hätte heute, wie gesagt, seinen 555. Geburtstag feiern können. Ein anderer Geburtstag ist zum Beispiel, weil ich ja immer mal schaue, was gibt's für Frauen, die in der Vergangenheit Tolles vollbracht haben, ohne wirklich so richtig damit bekannt geworden zu sein, gibt's Elizabeth Fry, eine britische Reformerin des Gefängniswesens, die als Engel der Gefängnisse bekannt geworden ist und im Jahre 1780 am 21. Mai geboren ist. Sie besuchte bereits 1813, also im Alter von 33 Jahren, mehrmals das Newgate-Gefängnis, und ihre große öffentliche Leistung war im April 1817, als es ihr gelang, bessere Zustände der Gefangenen in Newgate zu erreichen. Dazu gehörten unter anderem die Klassifikation der Kriminellen, weibliche Aufsicht für Frauen und adäquate Bestimmungen für religiöse und säkulare Handlungen. Dies führte auch zur Einführung dieser Kriterien in anderen Gefängnissen. Ihre Arbeit für die Gefangenen nahmen sich viele Frauen zum Vorbild. Elizabeth Fry stiftete auf dem Familienlandsitz Plashet House auch eine Freischule für verwaiste Mädchen.
Später gründete sie in London eine Schule für die Kinder der Gefangenen und 1819 eine Lehr- und Arbeitsschule für verurteilte weibliche Gefangene, die unter dem Namen des Newgater Vereins von einer Vorsteherin und 12 Frauen geleitet wurde. Am 1. Oktober 1952 erschien eine ihr gewidmete Briefmarke der Serie Helfer der Menschheit der Deutschen Bundespost. Elizabeth Frey, eine Britin. Und dann habe ich aber natürlich auch noch einen Mann zu erwähnen, nämlich 1792 ist am 21. Mai geboren Gaspard Gustave de Coriolis, ein französischer Mathematiker und Physiker. Und Coriolis ist bekannt geworden wegen einer Erfindung oder wegen einer Entdeckung, die er selbst gar nicht so richtig gemacht hat, aber für die er wesentliche Vorarbeiten geleistet hat. Und zwar ist ihm in umfangreichen Studien der Bewegung von Körpern auf rotierenden Flächen die von nach ihm später benannte Corioliskraft, die von einem Standpunkt innerhalb des Systems aus beobachtet wird und deren Ursache die Trägheit eines in einem rotierenden System bewegten Körpers ist. Es wird immer gesagt, dass die Corioliskraft dafür verantwortlich sei, dass wenn man in einem Waschbecken, in einer Badewanne den Stöpsel zieht und das Wasser fließt ab, dass auf der Nordhalbkugel diese Rotation, die dann entsteht, immer rechtsdrehend ist und auf der Südhalbkugel linksdrehend. Diesen Zusammenhang habe ich allerdings, als ich jetzt nochmal nachgeguckt habe, als fragwürdig angesehen, bezeichnet. Und zwar deswegen, weil die Effekte, die da eintreten, viel zu klein sind, als dass man sie feststellen könnte. Aber in der Meteorologie ist die Corioliskraft von großer Bedeutung, nämlich die Drehrichtung der Windfelder um Hoch- und Tiefdruckgebiete und die Ausbildung globaler Windsysteme wie Passatwinde und Jetstream und so etwas ist auf die Corioliskraft zurückzuführen. In der Ozeanographie beeinflusst die Corioliskraft maßgeblich die Meeresströmungen. Sie lenkt zum Beispiel kalte Strömungen entlang der nord- und südamerikanischen Pazifikküste, was sich auf das dortige Klima auswirkt. Die Corioliskraft ist also wichtig und 1792, wie gesagt, ist der Namensgeber dieser Kraft, dieses Effekts geboren, Gaspard Gustave de Coriolis. Und wir kommen zurück zum Mondlicht und ich habe noch einen Song anzubieten. Ich habe noch mehrere Songs zum Mondlicht anzubieten. Mir ist übrigens aufgefallen, dass es relativ wenige gibt, die im Französischen den Titel Mondlicht führen. Ich bin immer wieder hingewiesen worden auf die Mondlichtsonate von Claude Debussy, die heißt Clair de Lune, Mondlicht, aber das ist das Einzige, was ich da so richtig gefunden habe. Und deswegen kommt jetzt nochmal, kommt ein englischer Titel, nämlich Carly Simon, die Mondlichtserenade.
Ladies and gentlemen, live from aboard the Queen Mary II, Miss Carly Simon.
Your gate, and the song that I sing is of moonlight. I stand and I wait for the touch of your hand in the June night. The roses are sighing. A moonlight serenade. The stars are aglow, and tonight sets me dreaming, my love. Do you know that your eyes are like stars brightly beaming? I bring you and sing you a moonlight serenade. Let us stray till break of day in love's valley of dreams. Just you and I. So don't let me wait. Come to me tenderly in the June night. I stand at your gate and I sing you a song in the moonlight. So don't let me wait. Come to me tenderly in the June night. I stand at your gate and I sing you a song in the
Carly Simon war das, Moonlight. Wir sind fast in der letzten Viertelstunde dieser Sendung angekommen. Ein, drei Viertelstunden sind rum. Ich hoffe, es hat euch bisher ein wenig interessiert, vielleicht auch ein wenig mehr interessiert. Und ihr hattet Spaß dabei, nicht nur die Musik zu hören, sondern auch die eine oder andere Assoziation zu haben, auf die ich nicht gekommen bin. Das ist ja oft so. Ich habe dann im Hintergrund jetzt laufend noch ein bisschen Moonlight-Musik und werde mich dann so langsam über der laufenden Moonlight-Musik von euch verabschieden und vor allen Dingen auch noch ein paar Veranstaltungshinweise loswerden, die in dieser Vorpfingstwoche vielleicht nicht ganz abwegig sind. Viele werden in Urlaub sein. Euch wünsche ich allen einen schönen Urlaub, wenn ihr jetzt noch losfahren wollt. Viele aber auch werden hier bleiben oder hier bleiben müssen, weil sie arbeiten müssen. An die denken wir dann natürlich auch, wenn wir in Urlaub sind oder wenn wir unterwegs sind, und wünschen ihnen gute Laune. Aber allen wünsche ich gute Laune. Und jetzt kommt noch ein bisschen Moonlight. Musik im Hintergrund läuft. Ariana Grande. Und was die Veranstaltung anlangt, morgen Abend, 19.30 Uhr, ist im Club Franz Mehlhose ein gelungener Abend. Und zwar bei 20er Jahre Ambiente und Kronleuchterschaum präsentiert Friedrich Herrmann gelungener Abend Stand-Up-Comedy. Hier erwarten euch ausgewählte Stand-Up-Comedians mit ihrem besten Material. Keine Latzhosen und Schnurrbärte, sondern authentischer und smarter Stand-Up, der zuvor auf zahlreichen Open-Mix getestet und rundgespielt wurde. Freitag, also morgen Abend, 19.30 Uhr im Club Franz Mehlhose. Samstag haben wir um 11 Uhr auf dem Angerdreieck eine Demonstration, eine Kundgebung. Und zwar aus Anlass des Grundgesetzes, das am 23. Mai in Kraft getreten ist, findet ab 11 Uhr auf dem Erfurter Anger eine Kundgebung der Erfurter Lokalgruppe AfD-Verbot jetzt unter dem Motto Menschenwürde verteidigen, AfD-Verbot jetzt statt. Eine ausführliche Pressemitteilung ist dazu herausgegeben worden und unter der E-Mail-Adresse, die da angegeben worden ist, kann man im Zweifel auch Rückfragen stellen. Aber ich denke nicht, dass es dessen bedarf, denn es ist einfach. Am Samstag um 11 auf dem Angerdreieck die Kundgebung Menschenwürde verteidigen, AfD-Verbot jetzt.
Weg mit dir an der Kottasee und die Kleidung liegt Hardcore-Tier. Dein Name an der Wohnungstür, alles was ich brauche ist hier. Ja, Baby, ich lieb dein Niveau, dämpf mich von innen infrarot. Das Feuer zwischen uns knistert so und die Herzen brennen lichterloh. Ein wahrer Mann ist auch zart, doch du nimmst mich in den Arm. Aufgezogen von meiner Mom, mit immer würd ich da. In einer klaren Nacht bist du mein Moonlight, und bei klarem Tag bist du mein Blue Sky. Baby, ich bin zart, ich bin dein Good Guy. Ja, wir sind in love, nie wieder goodbye. Ja, ja, ja. Ich schlaf so gut, weil mein Traum in meinem Namen liegt. Zwischen uns herrscht Verständnis und Harmonie. Ungeschminkt, aber locker, immer attraktiv. Von allen Menschen bist du mein Favorit. An einem Sommerabend Rosengarten schreib dir Liebesbriefe wie Bonaparte. Du bist ohne Frage meine Lotus-Dame. Unsere Liebe durchzieht alles wie ein roter Faden. Baby, ich muss dir sagen, ja, ich lieb dich so. Blicken beide gerade hoch zum Sichelmond. Baby, bitte führ mich in die fünfte Dimension. Nun lass mich nie mehr los. In einer klaren Nacht bist du mein Moonlight. Und bei klarem Tag bist du mein Blue Sky. Baby, ich bin zart.
Im Hintergrund läuft Green, Moonlight. Und ich habe noch weitere Veranstaltungen anzubieten. Am Samstag um 19 Uhr im Museumskeller in Erfurt. Die Veranstaltung, die dieses dreimalige Ansprechen des Themas Menstruation zum Anlass hatte, nämlich das Menstruationsmassaker, eine Punkband. Die spielt am Samstag um 19 Uhr im Museumskeller Juri Gagarin Ring 140. Gerade sind angelaufen die Stones. Auch sie haben sich zum Moonlight ausgelassen mit dem Titel Moonlight Mile.
Full of snow in the window.
Mit den Veranstaltungen komme ich jetzt in die nächste Woche hinein. Am 27.05. findet in der Fachhochschule Erfurt im Raum 4E04 Altonaer Straße 25 von 16 bis 18 Uhr ein Vortrag mit Diskussion zum Thema Kinderliteratur in der DDR statt. Sandra Koch von der Universität Hildesheim referiert dort und die Kinder- und Jugendliteratur gehört in der DDR zu den sogenannten Bildungsmedien. Sie sollte zur Erziehung der allseitig gebildeten sozialistischen Persönlichkeit beitragen. Im sogenannten Leseland DDR hatten die Kinderliteratur also einen hohen gesellschaftlichen und politischen Stellenwert. Kinderbücher sind in hohen Auflagen erschienen und sollten möglichst allen Kindern zur Verfügung stehen. In dem Vortrag von Sandra Koch wird aus kulturtheoretischer Perspektive die Kinderliteratur der DDR daraufhin befragt, welches kulturelle Wissen der DDR sich darin materialisierte, um diese als eine Art Erinnerungsspeicher gesellschaftlicher Verhältnisse und dominanter Diskurse zu analysieren. Dabei richtet sich der Fokus insbesondere auf Geschlecht und Generation in den Geschichten, die durch Text und Bild erzählt werden. Ich hatte versucht, mit der Referentin, mit Sandra Koch, ein vorbereitendes Interview auf diesen Abend zu führen. Das ist leider an ihrer Zeitknappheit nicht zustande gekommen, aber ich werde mal schauen, dass ich hingehe und dann vielleicht anschließend darüber berichten kann. Dann noch ein kurzer Ausblick in das Angebot zur Langen Nacht der Museen am 29. Mai. Das Bundesarchiv, das Stasi-Unterlagenarchiv Erfurt, nimmt am 29. Mai an der Langen Nacht der Museen teil. Unter dem Motto »Bunt wie die Nacht« widmet sich das Stasi-Unterlagenarchiv interessanten Themen aus den Aktenbeständen. Um 21 Uhr informiert Tom Fleischhauer, ein Geschichtslehrer aus Erfurt, über das große Bauvorhaben der Stadt und seine Erkenntnisse aus den Stasi-Unterlagen zur baulichen Stadtentwicklung am Beispiel des Hauses der Kultur im Erfurter Hirschgarten in den 80er Jahren. Das MFS hatte an diesem Projekt besonderes Interesse und anhand von Details aus den Stasi-Akten soll der Einfluss des Geheimdienstes vorgestellt werden. Bei den Führungen um 18.30 Uhr, 20 Uhr und 22 Uhr durch das Stasi-Unterlagenarchiv erhalten Besucherinnen und Besucher Informationen zur Struktur und Arbeitsweise der DDR-Staatssicherheit. Mitarbeitende geben zudem einen Einblick, wie Archivmaterialien heute erschlossen und aufbewahrt werden.
Mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire.
Dieses eher als Kinderlied bekannt gewordene Lied Au clair de la lune ist das einzige, was ich aus dem Französischsprachigen rausgesammelt habe und jetzt noch im Hinter- bzw. teilweise im Vordergrund laufen lasse.
Je suis dans
la voisine, je crois qu'elle y est, car dans sa cuisine, on bat le briquet.
Ein historisches Ereignis zu diesem 21. Mai möchte ich noch hinweisen, weil er eine wichtige Weichenstellung im deutschen Parlamentarismus darstellte. Am 21. Mai 1906 wurde nämlich der Artikel 32 der Reichsverfassung von 1871 geändert. Da stand drin, dass ein Abgeordneter kein Geld kriegen darf, egal woher. Und damit wurde natürlich bewirkt, dass so diese ganze Haute Volée, würde man vielleicht heute sagen, dass die im Reichstag saß und Leute, die keine Möglichkeit hatten, teilzunehmen, weil sie kein Geld hatten, um sich diese Zeit abzuknapsen, die konnten nicht teilnehmen. Und dieses sogenannte Diätenverbot ist am 21. Mai 1906 geändert worden. Sie konnten ab diesem Zeitpunkt eine Entschädigung bekommen. Sie bekamen eine Entschädigung. Heute nennt man das Diäten. Mit diesem ergänzenden Satz verabschiede ich mich von euch, wünsche euch, weil wir uns vorher nicht sprechen werden oder hören werden, es sei denn, ihr hört mal bei uns in der Mediathek rein oder hört die Wiederholung dieser Sendung an, ein